Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Dienstag. Bei uns zu Gast ist heute der neue Landesjägermeister Christoph Breyer. Er will mehr Unterstützung für die Jäger, zum Beispiel beim Thema Abschusszahlen.
Weil man die erhöhten Abschüsse im Gießkannenprinzip über das ganze Land verteilt hat und auf der anderen Seite dort, wo es notwendigerweise höhere Abschüsse gibt, nicht mit völliger Konsequenz behördlicherseits das auch durchsetzt.
Die Abschusszahlen sind vor allem für die TBC-Bekämpfung wichtig. Deshalb sind die Bauern hier wenig kompromissbereit.
Im TBC-Kerngebiet, da rede ich nicht von Abschussplanerfüllungen, sondern da hat für mich Priorität der Begriff Seuchenbekämpfung.
Nutzungskonflikte ergeben Spannungen zwischen Jägerschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Forstwirtschaft.
Es gibt ein klares Bekenntnis auf der Jägerschaft zum Thema Schutzfunktion des Waldes. Aber es ist natürlich, dieser Wald ist doch Lebensraum für Wildtiere. Und wir müssen jetzt einfach gemeinsam die Lösung finden. Das ist immer wie Henne, Ei, Ei, Henne. War zuerst der Baum da oder war zuerst das Wildtier da oder was? Wie machen wir das?
Es gibt aber auch Erwartungen an den neuen Jägerchef. Zum Beispiel ein Modernisierungsschub.
Das ist halt nach wie vor bei uns die Ansitzjagd, die üblichste Jagdmethode. Das heißt, der Jagdnutzungsberechtigte, der Jagdbester setzt sich auf den Hochsitz und wartet, bis irgendwann ein schussbares Wild daherkommt.
Die große Aufgabe und die Verantwortung der Jäger beschäftigen uns heute. Bei uns zu Gast der neue Landesjägermeister Christoph Breyer.
Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30.
Oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Neues bei Neustädter heute mit Eva Ulmer-Walz am Telefon, Marc Spagola Abwicklung und Bernhard Torkele Produktion. Große Faszination für den, der es wirklich mag, aber auch große Verantwortung für Tiere. Spannungsverhältnisse auf mehreren Seiten. Als Jäger hat man es, wenn man die Funktion wirklich ernst nimmt, nicht leicht. Das ist mehr als nur ein Hobby. Und als Landesjägermeister, sozusagen als Jägerchef, dann hat man noch es viel weniger leicht. Und ich begrüße den neuen Landesjägermeister von Vorarlberg bei mir im Studio, Christoph Breyer. Grüß Gott, Herr Breyer.
Grüß Gott, Herr Neustädter.
Danke, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja Internist.
War Internist, ja. Ich bin in Pension.
Ist man nicht das Leben lang Internist, wenn man es mal gelernt hat?
Vermutlich, ja.
Okay. Aber Sie sind Arzt und das ist man ja dann das Leben lang. Würden Sie die Jägerschaft in Vorarlberg als Patient einstufen?
Nein, sicher nicht. Die Jägerschaft funktioniert gut, es gibt Besseres und Schlechteres, es gibt Schöneres und weniger Schönes, aber als Patient würde ich es nicht einschätzen.
Brauchen wir keine Medikamente?
Sicher nicht.
Vielleicht der Cleburlecithin?
Kraftmittel gibt es immer.
Okay, gut. Wir haben ja letzte Woche ein ausführliches Telefonat geführt und ich habe versucht, anhand dieser Dinge, die Sie mir da auch gesagt haben, ein wenig eine Sendung auf die Beine zu stellen. Ich möchte beginnen mit dem Thema Abschusszahlen. Das bestimmende Thema auch der letzten Jahre, wenn ich die Vorgänger von Ihnen, ich glaube, ich habe es gemeldet, 3 oder 4 Vorgänger habe ich schon hier im Studio gehabt, wenn ich die mit denen diskutiert habe. Sie sagen, die Abschusszahlen seien teilweise unrealistisch. Warum?
Es gibt Bereiche in Vorarlberg, Landesteile, wo der Wildbestand einfach sehr niedrig geworden ist und wo man nicht mehr von waldschädigenden Wildbeständen reden kann. Und in diesen Bereichen sind trotzdem teilweise extrem hohe Abschussquoten verordnet worden, die zum Teil sehr schwer erfüllbar sind, zum Teil auch nicht erfüllbar sind. Und da, glaube ich, gilt es nachzubessern. Natürlich gibt es auch Regionen, wo überhöhte Wildbestände sind und über die brauchten wir nicht diskutieren, dass dort die Abschussquoten erfüllt werden müssen.
Okay, ich habe heute noch den Landesrat Christian Gantner interviewt, genau zu diesem Thema, und habe ihn gefragt aus seiner Sicht, ob die Abschusszahlen realistisch sind. Seine Antwort.
Es findet jährlich, beziehungsweise jetzt durch die neuen Vorgaben, zweijährlich entsprechende Abschussplanungen statt. Bei diesen Abschussplanungen werden natürlich auch regionale Aspekte mit einbezogen und entsprechende Vorkehrungen und Rahmenbedingungen berücksichtigt.
Also der Vorwurf, dass das mit dem Gießkannenprinzip über das ganze Land vergossen wird, das ist nicht richtig.
Also ich bin mit dem Landesjägermeister auch in einem guten Austausch. Wir hatten bereits ein sehr ausführliches persönliches Gespräch. Dass hier mit der Gießkanne gearbeitet wird, kann ich nicht bestätigen, nein.
Sagt Christian Gantner. guter Austausch. Können Sie sich vorstellen, dass Sie eine Initiative starten, Herr Dr. Breyer, dass man das regionaler noch staffelt, die Abschusszahlen? Weil das ist ja ein entscheidender Punkt bei der Jägerschaft.
Es kommt immer darauf an, wie die Abschussquoten zustande kommen. Beim Vorarlberger Jagdgesetz hat der Wald grundsätzlich Vorrang. Und das, was die Jäger angeben an Wildbeständen, ist sekundär. Das heißt, es wird von der Forstabteilung in erster Linie der Wildbestand sozusagen fixiert und daraus die Abschusspläne erstellt. Die Jäger werden wohl gehört, aber die Argumente der Jäger und die Zahlen der Jäger fließen kaum in diese Abschussplanungen ein.
Zweifeln Sie diese Angaben des Forstes an?
Ja, es gibt zumindest Bedenken. Es ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, dass es vor nicht allzu langer Zeit einen Übervorschlag des Forstes, eine Gentypisierung im Ebnitertal gegeben hat, was Rotwild anbelangt hat. Und da sind die Zahlen der Jägerschaft bestätigt worden und die Zahlen des Forstes eigentlich nicht bestätigt worden. Man, die Zahl der Jägerschaft lag damals bei ungefähr 50, 60 Stück Rotwild und die Zahl des Rotwildes durch die Forstabteilung bei 100 und 120 Stück. Also eine große Differenz.
Ja.
Und es wurden aufgrund dieser schlussendlich Tatsachen auch die Abschüsse zumindest revidiert.
Okay. Fahrlässigkeit oder
na,
Zweck?
Nein, überhaupt nicht. Na gar nicht. Ich unterstelle.
Das sind ja massiv divergierende Angaben.
Es sind divergierende Angaben, aber da kommt immer auch darauf an, wer wo was tut. Oder? Ich möchte niemandem etwas unterstellen. Da ist keine Absicht und gar nichts dabei, sondern es sind einfach unterschiedliche Ansichten. Und wenn man die Jägerschaft ebenso stark hört wie die Forstwirtschaft, dann wird man sich schon im Vorfeld näher kommen in der Diskussion und in den Abschusszahlen.
Sie haben bei unserem Telefonat gesagt, die Jäger haben keine Lobby oder nur eine kleine Lobby, weil wir auch wenig Jäger sind. Ich habe immer geglaubt, die Jäger sind durchaus mit Einfluss behaftet. Da wird viel Geschäft dann auch geregelt und viel Einfluss bis in die politischen Spitzen. Ist das nur in Niederösterreich so, nicht bei uns?
Also in Vorarlberg hat die Jagdwirtschaft sicher wenig Lobby. Wir haben auch relativ wenig Tradition im Vergleich zu traditionellen Jagdländern wie Tirol oder Steiermark. Das ist also sicherlich eine Tatsache. Es gibt natürlich Geschäftsanbahnungen auf der Jagd, aber die Jagd hat nicht nur mit einzelnen Revieren zu tun und mit einzelnen Jägern zu tun, sondern die Jagd ist ein vielfältiges Feld. Es gibt in Vorarlberg bei unserem Verein, bei der Vorarlberger Jägerschaft, etwa 2500 Mitglieder und alle haben unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Ausbildungswege. Die einen sind Aufsichtsjäger, die anderen sind Jagdnutzungsberechtigte, sind Beteiligte, sind Eigenjagdbesitzer. Also ganz ein breites Feld. Da gibt es heimische, einheimische, da gibt es ausländische Jagdnutzungsberechtigte etc. Jeder hat andere Interessen und pachtet deshalb auch eine spezifisch für ihn geeignete oder möglichst geeignete Jagd.
Okay. Und Ihr Job wäre es nun, bewusst konjunktiv, alle unter einen Hut zu bringen, alle Interessen möglichst an einem Strang ziehen zu lassen und zu vertreten.
Ja, ja. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Mhm. Und deswegen weiß ich auch, dass es ein schwieriges Feld ist, in dem ich mich bewege. Aber ich bemühe mich. Ich habe relativ viel Erfahrung mit der Jagd über Jahrzehnte durch Jagdpacht und durch Beschäftigung mit der Jagd und auch in verschiedenen Gremien des Bezirkes, der Bezirksgruppe der Vorarlberger Jägerschaft und auch des Landesvorstandes der Vorarlberger Jägerschaft, sodass ich glaube, dass ich hier schon etwas beitragen kann.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Gast heute, Christoph Breyer, der neue Landesjägermeister. Wir diskutieren über neue Ausrichtungen der Jägerschaft im Land, über Verantwortung, über Spannungsverhältnisse, gerade zum Forst oder zur Landwirtschaft etc. Herr Dr. Breyer, wir haben ein Mail bekommen. Ich habe Ihnen das schon zur Kenntnis gebracht. Man hat mich gebeten, Ihnen das weiterzugeben. Es geht darin um eine Nichteinhaltung von Abschusszahlen. Und der betroffene Jäger, der Theodor Marte, fragt dann, wo bleibt in dieser Aussage der Hausverstand für die Jagd? Es ist, vielleicht müssen wir jetzt gar nicht die Details klären, aber haben Sie das Gefühl, dass die Exekution der Abschusszahlen korrekt ist? Dass die Behörde da weiß, was sie tut?
Im Großen und Ganzen kann man also ganz offen sagen, dass die Behörde korrekt handelt und dass es unter Umständen im einen oder im anderen Fall Meinungsverschiedenheiten über die Erfüllung des Abschussplanes gibt, auch wenn die Stückzahl erledigt worden ist. Das kann schon sein. Aber ich würde der Behörde große Kooperativität unterstellen und meinen, dass man in vielen Fällen, die mir persönlich bekannt waren über viele, viele Jahre, immer kulant war und auch den weicheren Weg gesucht hat.
Okay. Anderer Teil der Frage, glauben Sie auch, da sind Sie überzeugt, dass Ihre Kollegen, die Jägerkollegen, sich der Verantwortung bewusst sind, sprich auch verantwortungsvoll mit den Vorgaben umgehen, nicht sagen, das ist mir eigentlich schnurzegal, was man von mir will?
Das würde ich den Jägern nicht unterstellen. Ich glaube, dass jemand, der auf die Jagd geht, eine Jagd pachtet, auch weiß, dass er eine Verantwortung übernimmt, eine Verantwortung gegenüber dem Grundbesitzer, der also verpachtet, dem er Pacht zahlt, und eine Verantwortung gegenüber den Vorgaben, die durch die Behörde im Abschussplan gegeben worden sind. Das sind viele Bereiche, die vom Jäger mit Verantwortung wahrgenommen werden müssen. Und im Großen und Ganzen bin ich überzeugt, dass die Jäger diese Verantwortung kennen und sie auch wahrnehmen.
Dazu passt der erste Anruf bei uns und das ist der Herr Wachter. Grüß Gott.
Ich bin ein Waldbesitzer von der Jagdgenossenschaft Silbertal. Ich habe jedes Jahr großer Wildschaden. Ich weiß, dass der Stand Montafon großer Wildschaden hat. Ich weiß, dass ein Waldaufseher so zwei, dreimal Wildschaden gemeldet hat. Aber es wird immer vertuscht.
Sie sagen, die Jäger tun zu wenig gegen den Wildverbiss des Waldes.
Die Jäger tun also in der Jagdgenossenschaft Silbertal, das wissen Sie, da ist großes DBC-Gefahr, ja. und der Abschuss ist jedes Jahr nicht erfüllt.
Wie weit geht dieser Schaden am Wald?
Der Schaden, ich habe selber 6,5 Hektar. Ich habe 2018 habe ich 1.200 Euro bekommen vom Jagdpächter. 2019 habe ich noch keinen Euro erhalten. Es ist alles gemeldet auf der Behörde und ein Schlichter. Und 2020 habe ich einen gerichtlich beeideten Schätzer gehabt und da habe ich wieder 1.100 Euro Schaden gehabt.
Sagt der Herr Wach, der Waldbesitzer im Silbertal, Waldschäden, Wildschäden werden vertuscht, sagt er. Abschusszahlen nicht erfüllt, gerade in einem heiklen Gebiet wie im Silbertal.
Herr Wachter, ich habe Ihnen ja die Möglichkeit gegeben, in einem ausführlichen Gespräch Ihre Anliegen mit mir zu besprechen.
Sie kennen den Fall in dem
Fall. Ich kenne den Fall und wir haben über eine Stunde miteinander diskutiert. Ich bedauere natürlich, dass die Wildschadensabgeltung offensichtlich hier zögerlich vorgenommen wurde. Ich kann es aber nicht beurteilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verlasse mich hier auf die Aussage vom Herrn Wachter. Auf der anderen Seite verlasse ich mich natürlich auch auf die Jägerschaft in diesem Bereich. Und die Jägerschaft in diesem Bereich ist aus meiner Sicht mit einem sehr, sehr guten Aufsichtsjäger besetzt, von dem ich überzeugt bin, dass er alles tut, was notwendig und was möglich ist. Und auch zusätzliche Jagdschutzorgane dort, die vom Stand Montafon stammen, ihres beitragen und helfen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Natürlich ist das ein Kerngebiet, ein Problemgebiet. Und ich bin aber so weit orientiert oder informiert, das kann auch sein, dass es eine falsche Information ist, dass gerade in dem angesprochenen Jagdgebiet die Abschüsse weitgehend erfüllt werden.
Okay. Also, dass die Zahlen nicht stimmen, das glauben Sie nicht. Also, weil gerade im Silbertal, deshalb wundere ich mich über die Diskussion an sich, weil das ist der Kerngebiet unserer TBC-Problematik.
Ich glaube, dass in diesem Kerngebiet der TBC-Problematik alle sehr stark daran interessiert sind, die Tuberkulose-Prävalenz zu senken. Es ist richtig, dass wir nicht so vom Fleck gekommen sind. Wir haben vor 10 Jahren begonnen mit diesen Dingen und es ist am Anfang ruckartig nach unten gegangen und jetzt stehen wir in diesem Kerngebiet seit Jahren immer bei der gleichen Prävalenz von etwa 10%. Das betrifft den gesamten südlichen Bereich. Es ist nicht nur speziell. Das Silbertal ist ja groß und das Silbertal hat ja auch Jagden, wo eben keine Probleme auftreten, oder?
Okay. Ich habe mit Josef Moosbrucker, dem Landwirtschaftskammerpräsidenten, auch zum Thema TBC und ist das aufgebauscht, das Thema, ein Interview geführt und spielen wir einmal ein. Er sagt, wo ist der Josef Moosbrucker? Er sagt, natürlich ist es ein begrenztes Gebiet, aber von TBC-Hysterie kann keine Rede sein, denn wir kommen, wie Sie es auch gesagt haben, nicht vom Fleck in der Bekämpfung. Und er sagt, man muss schon klarstellen.
Im TBC-Kerngebiet, und da lege ich Wert, wenn ich vom Klostertal und die linksseitige Talseite Montafon rede, da rede ich nicht von Abschussplanerfüllungen, sondern da sage ich ganz klar, da hat für mich Priorität der Begriff Seuchenbekämpfung. Und das ist zu wenig bewusst in manchen Kreisen der Jägerschaft. Da geht es nicht mehr um die Frage der Abschussplanerfüllung. Da geht es nicht um Jagdstrategie. Da geht es wie in landwirtschaftlichen Betrieben um Seuchenbekämpfung. Da müssen wir endlich vom Fleck kommen und auch eine Vorwärtsstrategie gemeinsam entwickeln.
Was stellen Sie sich da vor, diese Gatterregelung, die Tötungsgatterregelung?
Nein, das steht für mich nicht im Vordergrund. Aber ganz klar, in einem landwirtschaftlichen Betrieb, wenn die Seuche festgestellt ist und die Situation sich in eine negative Richtung entwickelt, dann ordnet die Behörde die Maßnahmen an. Und wir werden langfristig nicht umhinkommen, Ähnliches in der Natur. Und wie diese Problematik gelöst wird, ist nicht eine Frage ausschließlich von Gatter hin oder her. Das kann ein Hilfsinstrument sein. Aber ich erwarte mir im gegenseitigen Unterstützen der Jagd mit dem Grundeigentümer, dass wir hier letztendlich die Problematik lösen.
Sagt Josef Moosbrucker. Sind Sie in dem Sinn mit ihm einer Meinung, Herr Breyer, dass es noch mehr Anstrengungen in den Krisengebieten braucht, von Ihren Kollegen, von den Jägern?
Es bedarf permanent großer Anstrengungen in diesen Kerngebieten, aber auch in den Randgebieten und überall. Ich bin mit dem Präsident Moosbrucker völlig d'accord, wenn er sagt, er ist nicht primär interessiert an Reduktionsgattern. Er sieht die Sache ähnlich wie ich. Es muss bekämpft werden, ganz zweifelsfrei. Und es muss von der Jägerschaft, der dort betroffenen Jägerschaft, alles getan werden, um hier möglichst eine Reduktion des Wildes zu erzielen.
Aber was kann das noch sein, wenn man ist ja schon, wie Sie gesagt haben, 10 Jahre dran?
Natürlich. Aber man ist auch ausgegangen von sehr hohen Wildbeständen. Und die Reduktion dieser sehr hohen Wildbestände ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist Wild, das nicht in einem Stall lebt, sondern eben wild in der freien Wildbahn ist. Und wenn man den Süden des Landes, die von Präsident Moosbrucker angesprochenen Regionen anschaut, dann sind das zum Teil sehr unwirtliche, steile, gefährliche Gebiete, wo die Jagd von vornherein schwierig ist und wo die Jagd natürlich Probleme macht. Aber ich bin überzeugt, dass die dortigen Pächter wissen, dass sie alles tun müssten und dass die Aufsichtsorgane, die dort sind, wissen, dass sie alles tun müssten. Wir haben immer wieder Wellen erlebt, wo gewisse Gebiete bereinigt werden konnten, aber dann wieder neu besiedelt wurden. Warum wir nicht vom Fleck kommen, weiß ich nicht. Irgendetwas läuft sicher nicht optimal, da gibt's gar keine Frage. Ich bin zuversichtlich, dass die betroffenen 5000 Hektar des Hauptgebietes, Kerngebiet und Beobachtungszone, dass die bereinigt gehören und verbessert bejagt werden müssen. Aber wie das möglich ist, das kann ich auch nicht sagen. Es gibt viele Möglichkeiten der Jagd. Das Regulierungsgatter ist nur eine Nebenerscheinung und die Vorarlberger Jägerschaft gehört nicht zu den Befürwortern von Regulierungsgattern. Aber wenn es als zusätzliches Instrument vom Besitzer und vom Pächter gewünscht wird, sind wir dafür, dass man ihm dieses zusätzliche Instrument an die Hand gibt. Aber es muss freiwillig vom Jagdnutzungsberechtigten und vom Jagdvergabeberechtigten, also vom Grundbesitzer, angefordert werden.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute: das Spannungsverhältnis zwischen Jägerschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus.
Der Mensch beansprucht immer mehr für sich, dringt sprichwörtlich immer tiefer in die Natur ein und beeinflusst dadurch das ganze ökonomische System.
Ich habe jedes Jahr großen Wildschaden. Ich weiß, dass der Stand Montafon großen Wildschaden hat. Ich weiß, dass ein Waldaufseher schon zwei, dreimal Wildschaden gemeldet hat, aber es wird immer vertuscht.
Im Großen und Ganzen kann man also ganz offen sagen, dass die Behörde korrekt handelt und dass es unter Umständen im einen oder im anderen Fall Meinungsverschiedenheiten über die Erfüllung des Abschussplanes gibt, auch wenn die Stückzahl erledigt worden ist. Das kann schon sein.
Im TBC-Kerngebiet, da rede ich nicht von Abschussplanerfüllungen, sondern da hat für mich Priorität der Begriff Seuchenbekämpfung.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Christoph Breyer, der neue Landesjägermeister, bei uns zu Gast. Wir kommen zum Forst noch einmal, und zwar zur Beschaffenheit des Waldes. Wichtiger natürlich Player bei uns in Vorarlberg. Man denkt sich das Thema Schutzwald. Ich habe Walter Ammann interviewt vom Waldverein, und er sagt, es wäre dringend an der Zeit, dass auch wirklich alle Jäger sozusagen an diesem Strang ziehen. Es geht um die sogenannte biotopangepassten Wildstände, und er hat mir das erklärt, was das heißt. Das heißt nämlich, dass in einem Gebiet die natürlich vorkommenden Bäume auch wirklich vorkommen sollen. Und dass man denen die Chance geben muss, auch wieder zu wachsen. Und das ist in vielen Bereichen nicht der Fall, sagt Walter Ammann vom Waldverein. Und ich habe ihn dann gefragt, woher gibt es überhaupt diese Information?
Wir haben ja Monitoring-Systeme, die im Land etabliert sind. Das neue WWKS-System zum Beispiel, wo man anhand von Vegetationsmonitoring prüft und feststellt, ob die am Standort verlangten Baumarten, notwendigen Baumarten, sich verjüngen können, sich entsprechend anwachsen können. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Wildstände okay. Und wenn das nicht der Fall ist und man stellt halt Verbissschäden an den Vergleichsflächen, an den Kontrollflächen, an den Monitoringstellen fest, dann ist der Wildstand leider nicht okay. Wir haben natürlich das Problem mit den immer eingeengteren Wildlebensräumen. Wir haben einfach ganz, ganz wenige Räume, die nicht von Freizeitnutzern, Tourismus genutzt werden. Und das ist natürlich sehr, sehr schädlich für die aktuelle Situation, weil das Wild keine Ruhe mehr hat, unter anderem.
Sagt Walter Ammann vom Waldverein. Akzeptieren Sie diese Art der Informationsbeschaffung, Herr Breyer?
Also dieses WWKS-System ist jetzt ja relativ neu wieder aufgelegt worden. Vergleichsflächen gab es aufgrund früherer Projekte und Mechanismen zur Überwachung des Waldzustandes über viele Jahre. Das ist Ihnen bekannt und dem Herrn Diplom-Ingenieur Ammann auch bekannt, dass es dort in diesen früheren Bereichen der Vergleichsflächen große Divergenzen gegeben hat zwischen der Jägerschaft und bestimmten Waldbesitzern. Es wurde deswegen neu evaluiert. Es wurde von Professor Reimoser dieses System, dieses WWKS-System zusammen mit der Jägerschaft und der Forstabteilung aufgestellt. Und da ist es viel zu früh, aufgrund dieser neuen Regelung überhaupt das als Grundlage heranzuziehen. Wichtig ist klarerweise, Wald muss wachsen. Ob jeder Zielbaum, nur weil er genannt wird, dort wachsen muss, wo sich das der Waldbesitzer oder der Forst, die Forstabteilung vorstellt, das wage ich also zu bezweifeln. Das muss nicht unbedingt sein. Aber Tatsache ist, dass eine Überwachung des Wildverbisses notwendig ist und wir sind von der Jägerschaft interessiert an diesen Dingen, sehr interessiert an diesen Dingen, möchten aber auch, dass Schlüsse daraus gemeinsam interpretiert werden und gemeinsam die Schlüsse gezogen werden. Das ist das Wichtigste. Der Waldverein als solcher ist ja eine alte Errungenschaft in Vorarlberg. Ein Onkel von mir, der als 100-Jähriger dann verstorben ist, war Gründungsmitglied beim Waldverein und hat mir vor vielen Jahren gesagt, weißt du, wir waren vom Waldverein immer zu streng und haben am Anfang übers Ziel geschossen. Dann hat sich das über viele Jahre anders entwickelt und jetzt sind wir ganz gut in der Zusammenarbeit, aber in den letzten Jahren, und das sind bereits 4, 5 Jahre her, beginnt vom Waldverein wieder eine neue Strategie, die eher in die Gründungsphase zurückgeht.
Also zu forsch?
Zu forsch,
zu forsch.
Zu forsch.
Der Forst zu forsch.
Der Waldverein, also der Schutzverein des Waldes zu forsch. Sagt eines oder sagte eines der Gründungsmitglieder zu mir.
Wird es jetzt noch ein wenig forscher, nämlich wenn Sie Walter Amann vom Waldverein der Hauptmann hören. Er sagt, ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie einen Wunsch hätte an Sie, sagt er, ja, einen schon, nämlich dass die Jägerschaft vielleicht ein wenig moderner denken könnte.
Es ist halt nach wie vor bei uns die Ansitzjagd, die üblichste Jagdmethode, das heißt, der Jagdnutzungsberechtigte, der Jagdbeister setzt sich auf den Hochsitz und wartet, bis irgendwann ein schussbares Wild entsprechend daherkommt. Und durch diese Intensivierung, die wir aktuell haben in der Jagd, weil wir einfach hohe Abschussbeine erfüllen müssen, tritt das Wild nicht mehr aus. Und es ist dann oft so, dass der Jäger frustriert den Hochsitz verlässt und ohne unter Anführungszeichen Beute wieder nach Hause geht und sagt, ja, da ist ja kein Wild herum. Und wir von der Forstseite sagen natürlich, hier ist sehr wohl Wild herum, nur es tritt halt nicht mehr zu Tage. Und so muss man sich schon überlegen, was haben wir für Möglichkeiten, ob man das vielleicht nicht abstellen könnte, indem man halt vielleicht mit Bewegungsjagden, mit Intervalljagden versucht, hier vorzugehen, vielleicht erfolgreicher vorzugehen. Ich bin mir sogar sicher, erfolgreicher vorzugehen. Es gibt moderne Möglichkeiten als Alternative zur Ansitzjagd, die bei uns halt nach wie vor sehr üblich und gang und gäbe ist.
Sagt der Walter Amann vom Waldverein. Wenn ich das jetzt für mich als Laien interpretieren darf, Dr. Breyer, der Jäger sitzt am Hochstand und wartet. Kommt nichts, geht er wieder. Ist das wirklich so?
Ja, also Jäger sind nicht Dobertröttele im Land, oder? Das möchte denn schon sagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Ansitzjagd eine sehr sichere und schonende Jagd ist. Es wird die Natur nicht beunruhigt. Es wird, wenn es möglich ist, etwas erlegt und es wird wieder still die Entnahme abtransportiert. Das ist mir eine sehr wertvolle Form der Jagd. Natürlich gibt's Varianten in der Jagd. Bewegungsjagden. Früher hat man gesagt Treibjagden. Treibjagden sind oft mit schlechten Schüssen verbunden und mit viel Tierelend und auch mit viel mangelnder Weitgerechtigkeit. Drückjagden, Bewegungsjagden, Riegeljagden, all diese Formen der Jagd gibt es und die werden in vielen Bereichen in Vorarlberg zur Erfüllung der Abschusspläne eingesetzt. Natürlich, so gut es geht, tierschutzgerecht. Aber dass wir nur Ansitzjagden machen würden, das ist ja geradezu grotesk.
Okay, gut. Dann haben wir die Frau Fleisch mit einer ganz konkreten Frage an Sie. Hallo.
Wie ist es eigentlich, dass man im Ende Oktober nicht mehr in ein Jagdgebiet laufen? Zum Beispiel, wenn man einfach Interesse hat an Fotografieren, dann darf man zum Beispiel nicht vom Weg ab obwohl man sich ja still und leise verhält und wirklich nichts tut, wird man von den Jägern bedroht und sagt, man schlacht die Zimmer und man zeigt die an und also aufs Äußerste gemein.
Wo ist das passiert?
Das ist im Camperdels passiert.
Camperdels?
Ja, und das finde ich, möchte ich einfach wissen, hat man eigentlich noch einmal das Recht als Nicht-Jäger da in der Weite ein bisschen zu laufen und ein Foto zu machen, wo man sich wirklich ganz leise verhält und still.
Da sind wir bei der Ausweitung der Nutzungskonflikte dazu dann im vierten Teil der Sendung. Aber die konkrete Frage, und ich glaube, indiskutabel ist, wenn man Wanderern so begegnet, nochmal die Schlagdezember, dass sie haben sich mitgeschrieben, werden sie sich darum kümmern?
Also grundsätzlich muss man natürlich immer unter dem Prinzip Audiatur et altera pars vorgehen. Was die Frau Fleisch meint, kann sie nur ein jagdliches Sperrgebiet sein. Jeder Vorarlberger kann in den Wald, kann in ein Jagdrevier und dort spazieren und sich erholen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Da gibt es auch keine Begrenzungen. Aber es gibt jagdliche Sperrgebiete, Umfütterungen, wo wir die behördlich angeordnet sind und wo eine bestimmte Zeit, meistens von Ende Oktober bis Ende März, ein Betretungsverbot herrscht zu solchen Zwecken. Da kann es schon sein, dass der Jäger sie darauf aufmerksam gemacht hat, das solltest du nicht machen. Ich bin sicher, am Anfang höflich und vielleicht bei der zweiten, dritten oder vierten Verfehlung unter Umständen dann unhöflich, was ich überhaupt nicht mag und wo ich also der Ansicht bin, das gehört sich nicht. Aber darauf hinweisen, dass in ein jagdliches Sperrgebiet nicht betreten werden darf, das muss er.
Das ist klar, das ist auch zum Wohle von der Frau Fleisch. Die Frage ist, wie man in den Wald hineinruft, ist jetzt ein blöder Wort im Zuge mit der Jäger. Die Frau Fleisch hat jetzt nicht so geklungen, als ob sie sich das erfunden hätte.
Es werden vermutlich grobe Worte gefallen sein, die ich eben überhaupt nicht gutiere. Aber wie gesagt, trotzdem für alle Vorarlberger, natürlich kann man ein Jagdgebiet, ein Jagdrevier betreten, ein jagdliches Sperrgebiet sollte man nicht betreten.
Ein Herr Fröbis hat noch angerufen, Christoph Breyer, er gratuliert Ihnen, er kennt Sie von früher, sagt er, und Sie werden diese Funktion sicher gut machen, er wünscht Ihnen alles Gute. Dann am Telefon der Herr Sturm aus Rankweil.
Ich bin Obmann von der Agrar Rankweil und wenn ich überlege, dementsprechend vor Jahren in den Gremien, haben wir immer dieselbe Debatte gehabt mit der Jägerschaft und der Forst. Und zwar darum, man hat zwar die Jagden verpachtet, hat einen hohen Zins dementsprechend, hat Zinsertrag bekommen, aber natürlich andererseits ist immer sind die Jägerschaft Richtung Trophäenschau natürlich ausgegangen. Denn vor Jahren haben wir angefangen, aufgehört mit der Debatte und jetzt angefangen diesbezüglich die 5 Eigenjagden in die Selbstbewirtschaftung das zu übernehmen. Und aufgrund der Selbstbewirtschaftung sind bei uns der Betriebsleiter als auch die Förster dementsprechend zuständig für die Jagd dementsprechend. Also das heißt einerseits, sie müssen die Abschlusszahlen einhalten, sie haben die Kontrolle dementsprechend, wie ist die Naturverjüngung im Bau, wir haben da jede Menge Alpen dementsprechend, mit dementsprechend Vieh da haben wir, es gibt keine Schwierigkeiten. Also das heißt, aufgrund der Selbstbewirtschaftung, die wir gemacht haben, und wir vergeben also auch vor der Jagd einzelne Abschüsse an die Jägerschaft, ganz klar, aber nur einzelne Abschüsse. Und das bestimmt bei uns quasi die Betriebsleitung. Also ich muss sagen, beste Erfahrung damit, die Ökologie stimmt, die Naturverjüngung stimmt und wir haben kein Problem mehr diesbezüglich vom Wald. Wie gesagt, unsere Jagden entstecken sich Schattenseite Richtung Laternen bis Richtung Vorkaufe.
Sagt der Herr Sturm, gefällt Ihnen das System? Selbstverwaltung?
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Jagdverfügungsberechtigte, also der Grundbesitzer, natürlich seine Jagd dem gibt, dem verpachtet, wem er will. Mhm. Ob das dann in Selbstverwaltung gemacht wird oder ob das durch einen Pächter geschieht, ist ihm überlassen. Ich kann Ihnen nur gratulieren, Herr Sturm, dass es Ihnen gelungen ist, mit der Selbstbewirtschaftung ein besseres Resultat zu erzielen als mit den vorhergehenden Pächtern. Ob es allerdings mit anderen Pächtern noch erfolgreicher gewesen sein möchte, kann ich nicht beurteilen und Sie auch nicht, weil wir es nicht wissen.
Für mich als Laien klingt das weniger privat, ein weniger mehr Staat in der Jagd.
Na, so dürfen Sie das nicht sagen.
Ist das ein Denkfehler von mir?
Das ist nur eine andere Art der Bewirtschaftung.
Okay. Aber es ist kein privater Pächter.
Die Agrargemeinschaft besitzt, ist sozusagen der Besitzer von 5, wenn ich es richtig verstanden habe, Eigenjagden. Und diese Eigenjagden wollen Sie jetzt oder tun Sie nicht mehr verpachten an einen einzelnen Pächter, sondern Sie verwalten sie selber mit Jagdschutz und Vergabe von Abschüssen. Das ist eine andere Form, aber nichts Neues.
Okay.
Das gibt es im Land an mehreren Stellen.
Gut, dann haben wir den Herrn Bär aus dem Bregenzer Wald.
Muss es unbedingt Sinn, dass man im Land Vorarlberg so fest futtert? Ich denke, dass es nicht unbedingt Sinn macht, zum Wild künstlich am Leben zu erhalten, wenn so viel umeinander ist. Dann denke ich, dass das DBC auch ein bisschen besser in den Griff gebracht werden könnte.
Christoph Breyer?
Also grundsätzlich füttern die Jäger in erster Linie Rotwild. Rotwild deswegen, weil man dem Rotwild die natürlichen Wechsel und natürlichen Lebensräume drastisch eingeschränkt hat und das Rotwild verdrängt wurde in Gebiete, in denen es nicht überwintern kann. Wenn wir eine Rotwildfütterung betreiben, dann ist einmal in erster Linie die Lenkung damit verbunden, dass das Wild in einen Bereich kommt, wo es waldverträglicher ist, als es sonst wäre. Das, was dem Wild als Futter angeboten wird, ist naturgetreu und passt dazu zum Wild, zu einem gesunden Wildbestand und führt dazu, dass in den betroffenen Gebieten weniger Waldverbiss ist. Natürlich, wenn ich kein Wild haben will, aber Wild gehört zum Wald, genauso wie die Bäume und die Pflanzen zum Wald gehören, dann kann man also nicht sagen, dass man übertrieben füttert. Ich habe festgestellt, dass in den letzten Jahren die Fütterungen zunehmend zurückgefahren werden, dass viel spezifischer gefüttert wird, dass zum Beispiel kaum noch Rehwildfütterungen bestehen. Also da hat man sicher den Zug der Zeit auch erkannt und füttert viel, viel weniger als früher, obwohl der Lebensraum für das verbliebene Wild von Jahr zu Jahr kleiner wird.
Dann ist noch ein Mail hereingekommen von der Uli Schmid aus Götzis. Sie sagt, es ist schade, dass die Perspektive der Wildtiere so oft außer Acht gelassen wird. Es ist immer dasselbe mit den Schlüsselwörtern. Wildschaden, zu viel Wild, mehr Abschüsse und den Wolf braucht es auch nicht. Also was wären hier neue Diskussionsansätze? Und solange das nicht passiert, ist es, wie eben auch in dieser Sendung, nur Unterhaltung. Neue Ansätze für dieses... Für diesen Konfliktherd Wild und Wald. Haben Sie die?
Uli Schmidt ist eine engagierte Tierschützerin und ihre Ideen sind sehr gut, vielleicht in manchen Bereichen etwas zu grenzwertig gut aus unserer Sicht, aber ich kann das nur unterstützen, wenn jemand engagierten Tierschutz betreibt. Ich bin als Landesjägermeister daran interessiert, dass Tierschutz und Artenschutz gerecht die Jagd betrieben wird. Das kann gut sein, dass man hier in manchen Bereichen nachbessern muss, innovativer werden muss. Das würde ich nicht bezweifeln. Da danke ich der Uli Schmidt, dass sie das immer wieder aufs Tapet bringt.
Okay. Das Gamswild, die Thematik mit dem Gamswild und dem Monitoring, das verschieben wir auf Freitag. Wir haben leider keine Zeit mehr. Etwas ist mir noch wirklich am Herzen, nämlich die Rückzugsräume fürs Wild, die immer weniger werden. Ich habe Mario Ammann interviewt von Sicheres Vorarlberg. Er sagt, das ist wirklich fast schon bedrohlich, was da passiert. Immer weiter, immer höher hinauf. E-Bikes, Tourenski. dann auch die Schneeschuhe etc. etc. Sie haben, sind ähnlich unterwegs, indem Sie sagen, Herr Christoph Breyer, wir müssen etwas tun, wir müssen unser Wild schützen. Wie wollen Sie das erreichen?
Also Rückzugsräume muss es geben für das Wild. Ob das Sperrgebiete sind oder ob das Wildruhezonen sind oder wie immer man das nennt, das spielt jetzt keine Rolle. Es bedarf gewisser Regionen, die dem Wild in erster Linie zustehen und nicht dem Mountainbiker und nicht dem Tourengeher. Das ist das eine Notwendigkeit, dass wir auch als Menschen, wenn wir in einem gesunden Lebensraum leben wollen, in einem gesunden Lebensraum mit Wald und Wild leben wollen, dann müssen wir auch dem Wild eine vernünftige Chance geben.
Und wir müssen das auch mit Konsequenzen absegnen.
Das müssen wir mit dem Einsehen, dass nicht alles vom Menschen für sich vereinnahmt werden kann, durchziehen.
Christoph Breyer, danke schön, dass Sie da waren. Alles Gute.
Danke vielmals.
Wichtiger Job, danke, den Sie da machen. Kurzer Blick auf morgen. Wie gutes Leben in Corona-Zeiten gelingen kann, das versuchen wir morgen zu beantworten. Es gibt eigentlich ein paar, sag mal, Inputs und Aspekte, die wir Ihnen weitergeben wollen. Morgen 13 Uhr.